Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Liebe Zuhörer, vor über 100 Jahren hat der Dr. Franz Lipp im Namen Bayerns der Schweiz einen Krieg erklärt. Ach, das ist doch harter Tobak. Ich darf mal sagen, da schauen wir uns an, was da passiert ist. Ich freue mich jetzt auf einen Ratsch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, Sigi, habe der.
Grüß dich, Mani. Halt mal wieder was aus dem Kuriositätenkabinett.
Ach, das ist so kurios. Ich notiere mir ja manchmal ein Thema, gell? Und irgendwie ist mir das immer wieder mal gekommen. Also nicht bloß in meine Notizen, sondern auch, wenn ich so umeinander schaue, mit der Überschrift, als Bayern der Schweiz den Krieg erklärte. Und dann denkst du ja, was war denn das?
Ja, also da sind wir froh, dass das nicht ganz Bayern war, weil. Ja, da kann man uns schon Gedanken machen.
Jetzt stell dir mal vor, also das war ja vor über 100 Jahren, wir gehen jetzt gleich ein bisschen genauer in die Daten ein, aber jetzt stell dir mal vor, du bist der Schweizer damals und dann auf einmal kommt eine Kriegserklärung.
Ja, dann schaust du schon mal über den Zaun, was da falsch läuft, oder? Weil du bist ja eigentlich noch neutral.
Ja.
Schweiz war allweil neutral.
Ja, da merkst du aber auch so, als Diplomat kann man immer das vorstellen. Also ich sage jetzt einmal so, da darf jetzt jeder Ding an, wen er mag. Aber es gibt ja immer ein paar Leute, die wo vielleicht ein bisschen narrisch sind und trotzdem aber in der Politik sind und hohe politische Ämter haben. Und als Diplomat kann ich mir vorstellen, da musst du dann schon teilweise dieses Gespür haben, also was. Also du darfst jetzt nicht alles wegwischen, bloß weil es verrückt ist, aber du musst schon das Gespür haben, wo du jetzt groß Alarm schlagen und was du eher vielleicht nicht so 100% ernst nehmen, oder?
Wo frage ich einfach nochmal nach?
Oder ich frage
nochmal
nach,
vielleicht hat es
ja
wirklich nicht bloß einer, sondern alle falsch verstanden.
Ja, genau. Vielleicht hat er sich gerade vertippt. Vielleicht wollte er nicht den Krieg erklären, sondern bloß zum Essen einladen.
Ja, ja, das ist ja manchmal ganz ähnlich.
Jetzt pass auf, das war der Dr. Franz Lipp und der, da gibt es ein Zitat, ein Telegramm hat er geschrieben, wo er das erklärt hat. Ich tue dir das jetzt und die lieben Zuhörer mal vorlesen, wenn du magst.
Ja, damit wir nicht dumm sterben, das war ganz wichtig.
Genau. Also, ich zitiere. Ich habe an Württemberg und die Schweiz den Krieg erklärt, weil diese Hunde nicht die 60 Lokomotiven mir sofort leihweise überlassen haben. Ich bin sicher, dass wir siegen. Außerdem werde ich den Segen des Papstes, mit dem ich gut bekannt bin, für den Sieg erflehen. Zitat Ende.
Ja, also 60 Lokomotiven als Kriegsgrund ist schon nicht verkehrt, vor allem leihweise.
Leihweise, ja.
Leihweise, ja. Ich habe sehr gelacht,
ja,
und habe mir überlegt, da bin ich gespannt auf die Folge.
Ja.
Also ich möchte ja keine Parallelen in die heutige Zeit ziehen.
Na bitte nicht.
Aber jetzt ist jetzt 100 Jahre her.
Ja.
Aber das, was da momentan aktuell
ist.
Na so,
bitte nicht. Nicht. Nein.
Das ist voll ähnlich vom Niveau, gell?
Aber bleiben wir doch in der Vergangenheit. In der Vergangenheit, da kann man so schön reden.
Mhm. Und da haben sie gegen die Leute was gemacht, die sowas verfasst haben.
Gegen den haben sie dann tatsächlich was gemacht. Ja, den haben sie dann auch wegen Hochverrat dann irgendwann angeklagt. Aber jetzt pass einmal auf. Jetzt räumen wir noch einmal auf, wie überhaupt der Dr. Lipp dazu kommt, im Namen Bayerns eine Kriegserklärung zu machen.
Irgendwas wäre sie dabei gedacht haben.
Irgendwas wäre sie dabei gedacht
haben. Nicht viel, aber ein bisschen was wäre es gewesen sein.
Im Jahre 1919 war das. Also wir sind im Jahre 1919. Und wie die meisten Leute nur aus der Schule wissen, 1918 ist der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Ich meine, im November, glaube ich, war das dann, oder? Und dann hat es, also dann ist es hin und her gegangen, ohne jetzt da ganz tief reinzugehen, aber es hat Kräfte gegeben, die wollten das eine mit dem Landtag machen, die anderen wollten so eine Art Sowjetvorbild, Sowjetrepublik da machen. Und jetzt mit dem Dr. Franz Lipp, der war Teil von der Münchner Räterepublik, wo sie eben dann das russische Vorbild hernehmen wollten. Und da war es auch so, der Dr. Franz Lipp, also es hat einen Landtag gegeben sogar damals, der war SPD geführt, mit dem Hoffmann hat der geheißen, und dann haben sie die, also das hört jetzt im Nachhinein, weiß nicht, wie hört es denn das so eigentlich?
Der Landtag?
Nein, wenn ich jetzt da sage, ja, da haben die einen gegen die anderen, hört sich vielleicht harmlos an. Aber das ist blöd geworden.
Die haben schon Kraft. Da hat es ja Tote auch gegeben.
Es hat Straßenschlachten gegeben, ja, Barrieren hat es gegeben. Die haben Sachen erobert, zum Beispiel Regierungsgebäude und einen Bahnhof hin und her erobert und es hat auch Tote gegeben. Ja, tatsächlich, es hat dann danach Hinrichtungen gegeben. Also was damals war, war durchaus ernst. Und es war auch die Zeit, gerade 1919, also im Jahr, nachdem der Erste Weltkrieg beendet worden ist, wo drum kämpft worden ist, was den Bayern jetzt für eine Staatsform hat, für eine Regierungsform.
Ja, das muss man sich dann gut überlegen.
Ja.
Weil die Königszeit war ja vorbei.
Ja, also der Landtag war ja gewählt gewesen, der, oder ich weiß gar nicht, ob er gewählt war, aber eingesetzt war er auf alle Fälle, der Landtag. Und dann haben diese Aufrührer, oder wie man das sagen wollte,
Revolutionäre
haben den aus dem Regierungsgebäude gejagt, der ist dann nach Bamberg abgehauen und dann haben die gesagt, so, ab sofort sind wir die Regierung von Bayern. Und das Lustige war das, die ganzen Revolutionäre und auch vor allen voran mit der USPD, also das war nicht die normale SPD, sondern die unabhängige SPD, haben die dann gesagt, so, jetzt braucht man auch sowas wie eine Regierung, sowas wie Minister und jetzt kommt's. Ach, das ist immer so.
Wen haben wir gerade da?
Das ist wirklich. Dann haben sie sich getroffen in der Nacht von 6. auf den 7. April und dann haben sie gesagt, ja gut, wer übernimmt das Amt und wer macht denn das? Den einer wollte, also dann ist es um Außenminister quasi gegangen. Mhm. Lustigerweise haben die Leute nicht Außenminister genannt, sondern Volksbeauftragte.
Aber die müssen ja fürs Innere ja auch zuständig sein, so Volksbeauftragte.
Es hat mehrere gegeben, ja. Es hat einen Volksbeauftragten.
Also Minister hat Volksbeauftragter geheißen.
Genau. Und das fand ich auch schon wieder, finde ich wieder so super, weil beim Minister weißt, der übernimmt bestimmte Aufgaben im Staat, in der Regierung. Das weißt du, für genau. Das ist er verantwortlich. Minister sagt er nicht, von wem wird der eingesetzt. Wer der vom Volk eingesetzt, wer der von der Obrigkeit eingesetzt, das weißt du nicht. Minister ist einfach nur die Bezeichnung. Aber ein Volksbeauftragter, du hättest schon gemeint,
dass das Volk den beauftragt.
Stattdessen
stimmt ja gar nicht.
Nein, die haben sie im Wittelsbacher Palais, das ist damals noch gestanden, haben sie die getroffen, Revolutionäre, und haben gesagt, wer kann jetzt das machen von uns? Der erste war anscheinend zu krass, weil der war zu, was war der?
Zu revolutionär.
Der war zu krass, irgendwie gegen die bestehenden Dinger wollte er zu stark vorgehen, den haben sie nehmen können. Der andere wollte nicht. Und dann,
das ist wenigstens ehrlich.
Ja, und dann hat die USPD gesagt, Moment einmal, wir haben da einen Dr. Lipp. Ja, den kennt ja keiner.
Das weiß auch keiner, was er gemacht hat.
Das macht nichts, dass das keiner kennt, aber der hat super Erfahrung in internationalen Beziehungen. Wir gehen dann danach noch drauf, was er da für Erfahrung gehabt hat. Er
selber geliefert.
Und er mag die Sowjetunion, das findet er schon mal super. Also darf ich mal sagen, den kann man wollen. Dann haben die anderen gesagt, naja gut, okay, weil kein Besserer nicht da ist, wenn ihr das sagt, dann wollen wir den. Und dann war der Volksbeauftragter für Äußeres in Bayern.
Also quasi der Außenminister.
Der Außenminister, kann man so sagen, ja genau.
Aber auch nicht lang.
Auch nicht lang.
Der war ja vorher auch nicht lang irgendwie ministerial tätig oder sowas.
Null,
ich habe mal ganz schnell überlesen, was der eigentlich gemacht hat vorher.
Ja.
Der ist wegen Beleidigung vom Kaiser Friedrich II. Ist er abgehauen.
Ja.
Erst in die Schweiz.
Der war,
dann nach Italien.
Ja, ja.
Und dort haben sie ihn eingekastelt.
Ja.
Ins Irrenhaus.
Ja, jetzt pass auf. Wow, du hast jetzt ganz schön viel gesagt, gerade bist ganz schön. Also wir kommen jetzt gerade wieder zurück an dem Tag, auf den Tag, wo er gewählt worden ist. Er ist davor, bevor das losgegangen ist mit seiner kurzen politischen Ministerkarriere, er ist ausgebildeter Jurist, der hat Rechtswissenschaften studiert und da hat er dann auch den Doktor eben gemacht. Heidelberg und Straßburg hat er studiert und in Göttingen ist er dann zur Promotion gegangen, also Richtung Doktorgrad.
Mhm.
Dann ist er Journalist geworden, hat beim Stuttgarter Beobachter und bei der Heilbronner Zeitung hat er gearbeitet und war dann da teilweise Chefredakteur. Und anscheinend, wie du sagst, hat er sich dann ein bisschen was zu Schulden kommen lassen, weil der war mehrfach angezeigt wegen Beleidigung hochgestellter Personen. Und die am höchsten gestellteste Person war wieder Kaiser Wilhelm II.
Genau.
Und dann ist er abgehauen, oder? 1915?
Ja, ich habe das bloß einmal grob überflogen, weil das ist ja überhaupt eine wilde Zeit und da kann man ja, glaube ich, über jede einzelne Person viel lesen.
Ja, ja.
Auf jeden Fall ein wilder Ritt, auch von diesem Lipp.
Genau, er ist 1915 ist er dann abgehauen, weil er um der Strafverfolgung zum NG, da hat er gewusst, jetzt gehen sie einmal ins Leder, alle anderen hat er irgendwie noch anscheinend gerichtlich da einigermaßen handeln können, aber der Kaiser war halt vielleicht doch ein bisschen zerhummert.
Ja, der hat halt gedacht, ja, schauen wir mal.
Mhm. Also falls Sie übrigens...
Lass sie mir nicht gefallen.
Falls Sie übrigens jemand fragt, ich habe zwei Quellen hauptsächlich verwendet für die Recherchen, nämlich in der Welt war ein super Artikel vom Herrn Kellerhoff und in der Badischen Landesbibliothek gibt es ein Schriftstück, das der Herr Ruch geschrieben hat und der hat da berichtet, also von den ganzen Sachen. Ich vermute auch, dass der Weltartikel eigentlich auf dem vom Ruch basiert, sogar basiert in Teilen. Also ich habe jetzt einen Autor, einen Herrn Kellerhoff nicht gefragt, aber ich vermute mal. Also das jetzt nur mal so gesagt. Und wie ist er dann abgehauen 1915? Wo ist er dann hin?
Was habe ich gelesen? Schweiz, aber nicht genau wo. Bloß schnell überflogen.
Ja, ist er nicht, ist er nicht
klar lang gestanden? Da war es wahrscheinlich nicht ganz so neutral, die Schweiz.
Ja.
Oder die haben dort einfach zu viel Leute kennt und Kaiser Wilhelm auch.
Und so
wollten sie dann wahrscheinlich nicht irgendwas riskieren. Dann haben sie gesagt, ja, dann schauen wir mal nach dem. Und dann ist er weiter nach Italien.
Aber da kannst du schon recht haben.
Mailand,
also,
glaube ich,
oder so. Zuerst in die Schweiz und dann gleich weiter nach Italien. Das kann schon sein, dass da irgendwas war. Ja, das kann schon sein.
Ja, ja.
Ja, und in Mailand, was hat er da gemacht?
Da hat er, da muss ich jetzt, da weiß ich nicht genau Bescheid, aber vielleicht warst das du.
Ja, da war er wieder Journalist in Mailand unten und dann habe ich den Namen einer Zeitung gelesen. Dann habe ich mir gedacht, oh, den Namen kennst du doch. Dann habe ich nachgeschaut. Also die Zeitung, das ist der Corriere della Sera. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagen darf, vielleicht Abendblatt oder Abendzeitung. Und die gibt es heute noch. Und habe nachgeschaut, das ist eine oder die, sogar die auflagenstärkste Zeitung anscheinend in Italien. Und da hat der damals gearbeitet.
Ah ja.
Aha.
Ja, meine, der hat sich halt gut verkauft.
Ja.
Oder es waren nach dem Krieg nicht mehr so viele Leute da.
Vielleicht war er Auslandskorrespondent oder was weiß ich, was er dann da war. Und dann hat er da ein paar Jahre unten gewohnt. In der Schweiz dann, und jetzt wird es interessant, jetzt kommt dann nämlich der Schluss, wie er wieder zurückgekommen ist auf Deutschland. Hast du das gelesen, beziehungsweise auf Bayern besser gesagt?
Na, bloß das, was er gemacht hat.
Nachdem er da eben unten war in Italien, dann hat er in der Schweiz an einer Konferenz teilgenommen. Das war die, jetzt pass auf, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich den Namen jetzt falsch sage, die Zimmerwalder Konferenz. Und da haben sie einen Haufen Linke getroffen, weil es war nicht bloß in Deutschland und Bayern so das Linke auf dem Vormarsch, die linke Bestrebungen. Da haben sie die ganzen wichtigen oder viel wichtige getroffen, wo da dabei waren. Trotzki, Lenin, also wirklich auch schon die Großen. Und auf dieser Konferenz dann, die war, ich glaube, 3 Tage in der Schweiz, ist dann auch darum gegangen, linksradikal, also Richtung, da hat es Bestrebungen gegeben, zum Beispiel Lenin war eher so ein Kriegsmensch, was ich gelesen habe, der wollte den Krieg, den ersten Weltkrieg, wollte er in einen Krieg der Arbeiter und Bauernschaft umwandeln und ausdehnen, also noch weiter und jetzt halt müssen sie alle weg, das Proletariat und dann hat es halt den anderen Flügel geben, die wo eher einen Frieden halt wollten. Also einen linken Frieden, einen kommunistischen Frieden, aber einen Frieden. Und da war der. Also, ist nicht belegt, aber er behauptet es.
Er behauptet, ja, der hat ja auch andere Sachen wahrscheinlich behauptet, warum er dann flüchten hat müssen. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also die Kommunisten haben dann, glaube ich, so, also wenn ich das so richtig verstehe, versucht, den Kahn noch schneller in den Dreck reinzufahren.
Ja, die wollten, die haben gesagt, ja, auf dieser Konferenz ist das dann auch natürlich kenntlich geworden. Die haben gesagt, jetzt nutzt man die Chance und jetzt etablieren wir da ein so ein kommunistisches, sozialistisches System.
Mhm.
Und ganz groß im Kurs war da natürlich das Vorbild der Sowjetunion oder Sowjetrepublik, so also diese Sowjeträte, wo sie da machen wollten, weil das ja da drüben in Moskau auf dem Vormarsch war. Und in Ungarn war das damals wohl auch zu der Zeit.
Ja,
das waren so, was ich gelesen habe, die zwei großen Vorbilder von diesen Revolutionären da. Das war dann dementsprechend auch so, dass der Dr. Franz Lipp genau nach Moskau und nach Ungarn gleich telegrafiert hat.
Ganz stolz. Ja, mein, wenn er Außenminister ist, dann muss er sich halt auch wichtig machen. Gell? Er muss ja sagen, ich bin jetzt da, ich reise jetzt erst einmal zu den Verbündeten.
Ja, oder zumindest telegrafiere ich da einmal runter.
Ja, genau.
Weißt du was übrigens? Also es ist ja so, das war ja, ist ja halt auch oft nicht anders wie damals. Der wirkliche Kopf hinter den Ganzen, oder ja, ist eigentlich der Parteichef. Weil der Parteichef, der tut ja eigentlich so ein bisschen bestimmen, wer darf da Minister werden und so. Und das war damals auch so. Da hat es den Ernst Toller gegeben. Es ist sehr interessant, in diesen politischen Sachen fällt mir oft auf, gerade wenn es um Revolution und so geht, da sind es hauptsächlich zwei Berufsgruppen, die wo da ganz vorne sind.
Schriftsteller.
Ja.
Und
ich dachte, Schriftsteller, Journalisten, ja, Dramatiker, genau. Lyriker, Schreiberlinge.
So Intellektuelle.
Alles, genau. Und das Zweite sind oft Juristen. Das fällt mir oft auf.
Ja gut, aber das ist in der politischen Kaste ja ohnehin irgendwie mal mehr, mal weniger empfehlenswert.
Aha.
Weil du kannst ja gar nichts mehr sagen, ohne dass der andere dagegen redet. Aber du musst das ja auch, du musst ihn ja dann auch verklagen.
Aha.
Es ist ja wichtig, dass da nichts vorwärts geht, sondern dass man untereinander streitet, möglichst juristisch, dass das auch schön in die Länge gezogen hat, einfach zwecks der eigenen, habe ich so das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das so ist, aber Existenzberechtigung.
Ah ja, also was man auf alle Fälle merkt, wenn man ein paar so Telegramme, also jetzt nicht vom Lipp, die sind krass, aber von den anderen liest, die wo da dabei waren, die hören sie wenigstens schön an. Also sprachlich war es schon gut. Und jetzt wollte ich eben dir das noch erzählen. Der Ernst Toller, wo ich gesagt habe, der Schriftsteller, das war damals von der Partei der Chef, von der USPD. Und der hat den neuen Volkskommissar auch so beschrieben. Jetzt zitiere ich das auch einmal. Er hat kein Gesicht, nur einen Vollbart. Trägt keinen Anzug, nur einen Gehrock. Diese beiden Requisiten scheinen die Gründe seiner Eignung zu sein, sagt der eigene Parteichef. Ein Arbeiter, bei dem ich mich nach Dr. Lipp erkundigte, sagte, er kenne den Papst persönlich.
Ja, ja, also dann weißt du, wie die Grundlagen dieser Partei ausschauen.
Aha.
Und die Fähigkeiten ebenso und auch die Kompetenzen, was, sage ich mal, die Führungskräfte angeht. Also in dem Fall der Toller.
Ja.
Dass der nicht mehr weiß, was seine eigenen Leute machen.
Ja, dem ist dann aufgefallen, wie sie ihn dann eingesetzt haben, na, ist ihm relativ schnell aufgefallen, also muss am Doktor noch oder so gewesen sein, der spinnt ein bisschen.
Ah, jo, wirklich, echt, oder?
Das ist dem Toller aufgefallen.
Wie haben denn die das gemacht? Haben die das im Sandkasten auskartelt? Ui, jetzt machen wir Partei. Dann haben wir Revolution, ja sowieso.
Ja,
und dann hauen wir uns mit die Schaufel und Schädel ein. Oder wie machen wir das? Und dann fragen wir aber erst hinten nach, wer irgendwelche Kompetenzen, falls überhaupt welche da sind, hat.
Also es gibt ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass es unterschiedlich ist. Ich glaube, dass so wirklich professionelle, ich sage jetzt mal professionelle oder gut durchdachte Revolutionen, schon kennst, dass da Vorarbeit drinnen steckt im Vorfeld. Mhm. Aber mein Gott, das war jetzt...
Das ist eine spontane Geschichte, gell?
Aber das war im April, die haben die Chance genutzt, wahrscheinlich waren die nicht so vorbereitet. Sonst hätten sie ja nicht einfach irgendwann genommen als Volksbeauftragten.
Wie ist denn das? Also mir kommt das Ganze so vor, weißt du, wie im Kindergarten, wir machen jetzt eine Bande. Jeder hat da seine Holzsteckerl und das sind die Pistolen.
Du, ja.
Und dann wird durch den Wald gerannt.
Du, das ist doch das ist doch der Wahnsinn. Das siehst du doch immer, wenn irgendeine Regierung gestürzt wird. Ich sage jetzt nicht abgewählt wird, sondern ich sage richtig gestürzt. Dann geht das Streiten los, egal in welchem Land, brauchst du gerade anschauen, wo überall eine Regierung gestürzt worden ist. Die einen wollen nach links, die anderen wollen nach rechts, die einen wollen, und dann geht es ja nicht bloß darum, so wie bei uns in der Demokratie im Bundestag, welche Partei das dann als nächstes druck kommt, sondern da geht es ja um Staatssystem,
ums
Regierungssystem.
Ja, freilich.
Ja, mache ich jetzt das mit den Räten oder mache ich jetzt das andere?
Das kann man sich doch eigentlich vorher überlegen. Wenn einem das System vorher nicht gefällt, dann müsste man doch drüber nachdenken, wie macht man das?
Im Idealfall schon.
Ja, so ist der Traum. Aber
der Traum ist so, ja.
Also der Traum von normalen Leuten. Wenn man, ja, so, wenn man in der Weltgeschichte zurückdenkt, da hat irgendwie, alle haben es irgendwie was geträumt, aber das müssen Albträume gewesen sein. Weil wenn sie es so geträumt haben, wie sie es umgesetzt haben, ich weiß nicht.
Weißt du, so eine Revolution, die geht manchmal, geht die von jetzt auf gleich. Das ist so, wie, kennst du das, so ein Fassel oder irgendwas.
Du meinst, oder so ein Schneeball, den kann man nicht mehr aufhalten, wie eine Lawine.
Nein, ich meine eher so, du hast, kennst du den Weißbierstiefel?
Mhm.
Den Weißbierstiefel. Also, liebe Zuhörer, wer schon mal beim Wirt war und so ein Weißbierstiefel irgendwie zum Meisterfeier oder sonstiges mal getrunken hat, du schenkst der Weißbier und im Stiefi natürlich geht auch zu den Zehenspitzen von den Stiefi ein Bier runter. Dann trinkst du, alles ganz normal. Mhm. Und irgendwann einmal
dann kippt das,
weil von der Stiefelspitzen auch auf einmal alles
so viel schwappt
und dann haut es da raus auf einmal. Und so stelle ich mir das auch vor, bei so einer Revolution manchmal. Das gärt. Man merkt schon, das was ist, versucht einen Deckel drauf zu halten, aber irgendwann kippt es so auf einmal.
Ja, aber das ist nur, weil die Leute wahrscheinlich nicht gewohnt sind, aus dem Stiefel zum Saufen.
Nein.
Politisch gesehen.
Ja, gut.
Da sind sie halt überfordert. Ui, der ist ein Stiefi, ui, der ist voll, da saufen wir jetzt halt ganz, ganz schnell raus.
Ja, ja.
Und dann sind wir überrascht. Das muss man mit Bedacht machen.
Ja. Aber es ist damals jetzt im Nachhinein eh schnell gegangen, weil wenn du andere Länder anschaust, gerade in jüngster Zeit auch, mit jüngster Zeit, sage ich jetzt mal die letzten 10, 20 Jahre, wenn da was los ist, wie viele Jahre, dass die Bürgerkriege und was weiß ich was alles haben.
Ja, das ist
also, und dass die das da eigentlich im Verhältnis relativ schnell auf ein paar Monate oder zumindest auf ein Jahr, zwei, da geregelt haben, das ist schnell gegangen.
Eigentlich ein trauriges Thema. Darum reden wir ja normalerweise nicht über Politik.
Ja, ich fand das so irrwitzig.
Einfach kurios mit der Schweizer Krieg erklären. Ich glaube, das ist eigentlich, wenn wir da wieder zurückkommen, dann können wir das humoristisch irgendwann halt noch abschließen.
Also, jetzt wäre es nochmal, ja, weiß nicht.
Ob seriös.
Gleichzeitig also, traurig sowie amüsant. Amüsant nämlich, dass den eingesetzt haben, den Dr. Lipp. Und dann hat der Parteichef Toller gemerkt, oh, der ist ein bisschen narrisch. Weil er hat gleich ein Telegramm an Moskau geschrieben. Soll ich das auch vorlesen?
Ja, lies einmal vor, das ist interessant.
Okay, es ist pass auf. Ob du das verstehst, was er da gesagt hat. Proletariat Oberbayerns glücklich vereint. Punkt. Sozialisten plus Unabhängige plus Kommunisten fest als Hammer zusammengeschlossen, Komma, mit Bauernbund einig, Punkt. Liberales Bürgertum als Preußens Agent völlig entwaffnet, Punkt.
Ich glaube, der wollte einfach Eindruck schinden. Und ja. Das war wahrscheinlich, schau mal, am Stoiber seine Rede über den Transrapid. Das klingt ja fast genauso. Bloß um ein anderes Thema jetzt gegangen.
Aber ja, klingt aber genauso irre. Aber der Stoiber hat wenigstens noch da alle Tassen im Schrank gehabt, auch wenn er es gerade irgendwie nicht in die Worte sauber eingebracht hat.
Vielleicht ist genau das überblieben und man kann den Kontext nicht mehr erklären.
An Papst hat er dann geschrieben, dass er es zur heiligen Pflicht macht. Und dann hat er auch noch ein Telegramm verfasst, wo er sich auf den deutschen Krieg bezogen hat.
Spätestens da ist dann.
Und dass Bayern deswegen nur besondere Reservatsrechte kriegen soll. Und da haben sie dann gecheckt, der ist narrisch ein bisschen. Dann hat er sich umgekehrt, der Parteichef, und dann ist ihm zu Ohren gekommen, dass er ja früher schon in der
Irrenanstalt
war. Ja, in der Klapse war.
Das ist unglaublich. Und das haben sie ja vorher nicht gewusst, gell?
Ja.
Ja, es ist irgendwie. Vielleicht da mal das Personal ein bisschen durchleuchten, was man sich da in die Partei reinholt.
Ja, gut, dann haben sie es gemerkt. Dann hat er gesagt, den Fehler muss man korrigieren. Den hat er aber nicht anrufen können. Den Dr. Lipp,
weißt du? Weil der nicht ans Telefon gegangen ist. Weißt du, es hat ja damals eh schon kaum einer ein Telefon gehabt.
Ja.
Nein, der nimmt das nicht her.
Der hat gesagt, nein, mach ich nicht.
Das ist unglaublich.
Ja, dann ist er umgegangen.
Wie kommunizieren die mit Rauchzeichen dann?
Dann ist er umgegangen, der Parteichef zum Lipp, ob er das Telegramm geschrieben hat. Ja, freilich war er. Das habe ich.
Das, selber
das
geschrieben.
Das habe ich sogar selber. Also, ja, ob er das abgeschickt hat, sagt er ja, freilich, das habe ich sogar selber geschrieben. Ja, okay, gut. Sie müssen abdanken. Das Schreiben ist da.
Gleich unterschreiben, Servus.
Dann hat er unterschrieben, muss gesagt haben, was ich nicht alles für die Revolution tue. So, und dann haben sie das Schreiben nicht sofort veröffentlicht gehabt. Und dann hat er weiter Telegramme geschrieben. Und unter anderem hat er eben das, was ich am Anfang vorgelesen habe mit der Kriegserklärung, das hat er an seinem Kollegen, den Volksbeauftragten für Verkehr, hat er dem eben das gesagt, dass er der Schweizer Krieg erklärt hat.
Ja, freilich. Das ist das, wenn die Leute langweilig sind oder sie sind am Suffer oder so und hocken dann vor dem PC und verschicken dann irgendwelche Nachrichten. Das klingt schon sehr auch nach der heutigen Zeit.
Ach so, ja, genau.
Je narrischer du bist, desto mehr Chaos schreibst dann ins Internet. Und so damals war das genauso. Den haben sie halt aus Versehen im Telegrafierzimmer haben sie ihn gelassen.
Ja.
Und dann, das war
hat
der Fehler.
Dann hat der Parteichef das wieder mitgekriegt, dass der, obwohl er seinen Rücktritt unterschrieben hat, noch weiter telegrafiert. Dann hat er auch umgeschickt, dass sie ihn abholen.
Und dann, wo ist er eingesessen?
Da ist die Spur ein bisschen unklar.
Eichstätt habe ich gelesen.
Eichstätt habe ich auch gelesen. Zum Schluss in Erlangen muss er wohl gelandet sein. Mhm. Also auf alle Fälle Klapse. Sagen die einen.
Mei, also am Ende war hoffen wir, dass ihm dann im Endeffekt gut gegangen ist.
Ja.
Wir sind ja keine Unmenschen.
Aber den haben sie dann schon erwischt. Also die ganze, diese Münchner, wie habe ich vorhin gesagt, Räterepublik, die hat bloß eine Woche gedauert. Eine knappe Woche.
Sind wir froh.
Und dann ist nämlich vom, es hat ja eigentlich den eigentlichen Ministerpräsidenten noch gegeben, den wo sie für wie sagt man, abgesetzt erklärt haben. Mhm. Der ist in Bamberg umgesessen, aber dann, ich meine, das war ja eine Zeit, dann hat es ja Freikorps gegeben. Dann haben sie ja Leute zusammen da und haben gesagt, gegen die roten Lumpen, der haben uns zusammen und die bekämpft man. Dann haben es wiederum 12 Leute aus dieser Räteregierung, haben es dann eingekastelt und einen Prozess gemacht.
Das war auf jeden Fall eine wilde Zeit.
Das war
eine
wilde Zeit. Und er hat dann einen Prozess gekriegt. Dann hat es auch ein Guthaben, nicht Guthaben, sag ich mal. Dann hat es ein Gutachten gegeben gegen ihn. Mhm. Und da ist er Unzurechnungsfähigkeit beschieden worden.
Attestiert.
Ja, genau.
Ja.
Jetzt pass auf, jetzt suche ich gerade, ich habe das auch aufgeschrieben, weil das fand ich so spannend in dem Gutachten. Ah ja, genau, was der Gutachter erklärt hat. Also das erklärt vielleicht auch, warum das der Dr. Lipp da hingekommen ist. Mhm. Also ich zitiere jetzt wieder aus dem Gutachten. Dr. Lipp ist eine ursprünglich geniale, wenn auch ungleich veranlagte Persönlichkeit mit manischer Veranlagung von ungewöhnlichem Wissen. Also wahrscheinlich hat er was drauf gehabt, aber er war halt narrisch, oder? Kann man das so sagen?
Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Wie heißt das so schön? Das ist halt dieser Fokus auf das, was du halt ganz, ganz besonders gut weißt. So ein Fachidiot einfach. Oder? Kann man das so sagen?
Ja, gut, ein Fachidiot ist ja nochmal was anderes. Ein Fachidiot ist ja einer, der nur auf seinem Gebiet gut ist und was anderes nicht kann.
Ja, aber vielleicht deswegen ist er nicht vielleicht narrisch. Vielleicht ist das gemeint.
Nein, aber der war von der Persönlichkeit war der halt einfach narrisch.
Also Psycho einfach.
Irgendwas
wenn man das Böse sagt. Ich meine,
es ist ja belegt, er war in der Irrenanstalt, er war in Behandlung mehrfach.
Ja gut, aber nur wenn du in der Irrenanstalt bist, dann heißt ja nicht, dass du komplett ein Rad ab hast. Aber wenn du halt so
eine Sache machst. Aber irgendwas hast, wahrscheinlich schon. Ja, und damals, weiß ich nicht, ob es damals auch so leicht in ihren Anstalt. Ich meine, man muss ja unterscheiden, heute gibt es ja, ich weiß es nicht, psychische Belastungen oder sowas, aber irre, das ist ja, du bist ja geisteskrank, das ist ja nochmal eine andere Stufe.
Ja, so richtig irre. Ich meine, die Folie musst du ja auch überlegen. Ich meine, Erster Weltkrieg war ja damals, da haben ja alle diesen Tremor gehabt, diesen nervösen Tremor.
Aha.
Weil es einfach nach Knalltrauma oder sage ich mal nach irgendwelchen Belastungen oder sowas sind sie halt abgetraut, ist ja ganz klar. Und vielleicht ist das auch mit eingeflossen. War der an der Front, weißt du das? Hat der da irgendwas erkämpft im Ersten Weltkrieg?
Das wundert mich sowieso, dass der da so umeinander ist. Der war ja am Anfang, war doch der nur Journalist. Dann hat er die Leute beleidigt, ist abgehauen nach in die Schweiz und dann Italien, wenn wir gesagt haben. Mhm. Deswegen, da ist kein Militärdienst nicht bekannt. Irgendwie ist er da ausgekommen.
Ja, weil ein bisschen später war ja dann auch nochmal einer droht, der war ja quasi auch im Ersten Weltkrieg und der war ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, geschädigt, kriegsgeschädigt. Der hat ja dann auch mal irgendwann so Kunstmalen angefangen Ach, und hat nein. der mit dem viereckigen Schnurrbart dann, so ein bisschen Modeerscheinung, weiß man nicht.
Ja. Wo er aber vielleicht, jetzt pass auf, dem einen oder anderen wieder sympathisch sein kann, ist folgendes. Soll ich das auch noch zitieren?
Ja, zitiere. Ja.
Ich freue mich. Er hat notiert, der Dr. Franz Lipp. Ich sage das irgendwie so gern. Dr. Franz Lipp, irgendwie ist das so ein kurzer, geschmeidiger Name. Ich weiß auch nicht.
Dr. Franz Lipp.
Als Student und Chefredakteur des Stuttgarter Beobachters und als Agitator der Demokratie habe ich getrunken. Nur Wein. Manchmal aber bis zu einem Liter am Tage. Erbliche Belastung. Denn drei meiner Großväter und Urgroßväter waren Wirte.
Ach so.
Seit meiner Reise in Afrika hörte ich völlig auf zu trinken und seit 1906 bin ich abstinent. Ja, was haben wir?
Vielleicht ist das der Grund.
Ja, okay. Sag ich, ja, vier meiner Großväter waren Bayern. Das ist meine Belastung, oder?
Da kann man nichts machen. Aber voll lustig habe ich gefunden, warum der Doktor geworden ist. Der hat da, glaube ich, so eine Dissertation geschrieben oder so. Hat geheißen, Beitrag zur Lehre vom Trödelkontrakt.
Ja.
Was ist denn das?
Lustigerweise habe ich es sogar gesucht, natürlich nicht gefunden.
Nein, ich auch nicht.
Aber wahrscheinlich, ja, Trödel, da hat man ja, ist ja so die Gebrauchtwaren oder das, was man auf dem Flohmarkt kauft. Und dann halt der Vertrag dazu wahrscheinlich, was man ausmacht.
Das war wahrscheinlich auch sowas zu Import und Export, haben wir ja eine Folge gemacht.
Ja, oder
vielleicht Handel oder irgendwas Handel. Muss das gewesen sein. Ja, ich habe tatsächlich aber eben in der Frakturschrift was gesehen, eine Riesenausarbeitung, und da war ich mir nicht ganz sicher, ob das das ist. Mir war das auf jeden Fall viel zu viel zum Lesen. Mhm. Aber lustig, Trödelkontrakt.
Trödelkontrakt. Mhm. Mit CK, gell?
Ja.
Aha, habe ich auch gesehen. Ja, haben es dann sogar noch zum Schluss versucht zum Enteignen, weil er, also er hat ja geerbt, er kommt ja ursprünglich, das haben wir gar nicht so gesagt, gell, wo er herkommt, er kommt ja ursprünglich aus Baden-Württemberg, ist in Karlsruhe geboren, sein Großvater ist aus Gengenbach. Interessanterweise hat die Witwe von Kurt Eisner, also das war ja der Ministerpräsident, der wurde erschossen worden ist, ja, von Bayern, ja, hat die Witwe da Unterschlupf gefunden, und aus dem Ort kommt sein Großvater, und da hat eben er ein Anwesen geerbt am Marktplatz. Aha. Und zum Schluss wollten sie ihn enteignen.
Ja, das machen die Sozialisten eh ganz gern, gell?
Ja, damals hat die Stadt halt gesagt, ja, der hat einen Hitler so beleidigt, also Aha. Der hat immer gegen... Und dann, oder das Dritte Reich allgemein, ich weiß nicht genau, weil sie gesagt haben, gibt es dokumentiert, der hat da quasi immer so böse Sachen gesagt, und jetzt kehrt er enteignet, haben es aber zum Schluss nicht geschafft.
Ach so. Mhm. Hat der aus, haben sie den, wo er in, was weiß ich, in Erlangen oder wo er in der Klapse war, da haben sie ihn dann enteignet.
Nein, da
oder
war
wollten
er, zu der Zeit war er schon wieder in Florenz unten.
Ach so.
Genau, also gestorben ist er in Italien. Man weiß nicht genau, ob in Florenz oder in Rom. Wahrscheinlicher ist anscheinend in Florenz. Aber da ist er gestorben, und von da aus, weil ich glaube, seine Kinder, er hat drei Kinder dann auch gehabt. Aha. Und ich glaube, dass die unten gewohnt haben in Italien.
Ah ja. Mhm. Gut, das ist jetzt auch nicht der kreislichste
Ort, gell, nein, Florenz. Bestimmt nicht. Also am Ende des Tages war es wahrscheinlich ein Narrischer, der wo irgendwo gescheit war, und er ist irgendwie so durchs Leben durchgekommen, hat ihn dann kriegen müssen, hat irgendeinen Schmarrn gemacht, und zum Schluss hat er in Italien einen Lebensabend verbracht.
Genau.
Da gibt es schlimmere Karriere.
Und Bayern ist nie in den Bayerisch-Schweizer Krieg eingetreten. Ja,
Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wahnsinn. Und wenn ich dir jetzt noch erzählen darf, dass in dieser Räterepublik nur einen zweiten gegeben hätte, der geisteskrank war. Da glaube ich, da hat's jetzt durchdrehen, gell?
Ich hab's auch gelesen, aber vielleicht ist das was für eine weitere Folge.
Vielleicht was für eine weitere Folge. Sigi, dann belasten wir es bis dahin. So, sind wir froh, dass wir nicht gegen die Schweiz in den Krieg gegangen sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Vielleicht wird es wieder kurios.
Ja, ich bin gespannt. Servus, Sigi.
Vierte Mani.
Liebe Zuhörer, das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Ja, so ein Glück, dass wir damals nicht gegen die Schweizer in den Krieg gezogen sind, oder? Der Diplomatie sei Dank, also danke, liebe Schweizer, dass ihr das nicht so ernst genommen habt. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass er irre war, der Dr. Lipp. Aber auf der anderen Seite, das hätten wir vorher auch schon merken können, gell? Liebe Zuhörer, ich hoffe, dass euch die Folge wieder gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit, macht es gut und bleibt grübig.